Demokratie lebt, aber wie? Darüber spricht Marc Frings mit Gästen im gemeinsamen Podcast vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken und domradio.de.
Frings fragt heute mit Professor Dr. Michael Hollmann, Historiker und Präsident des Bundesarchivs mit Sitz in Koblenz. Herzliche Grüße von der Spree rüber ans Deutsche Eck, lieber Herr Hollmann.
Herzliche Grüße vom Rhein an die Spree.
Ja, ich freue mich sehr, dass es klappt. Seit 2011 sitzen Sie an der Spitze des Bundesarchivs, einer Einrichtung, deren Gründung bereits 1950 angedacht wurde und dann auch wenige Jahre später umgesetzt wurde. Ich vermute vielleicht in dem Augenblick, als man zum ersten Mal den Schreibtisch von Konrad Adenauer aufgeräumt hat und festgestellt hat, dass jetzt die Papiere und Akten irgendwo hinwandern. Oder wie kam es zu dieser Gründung?
Naja, es ist insofern eine ungewöhnliche Gründung gewesen, als das Bundesarchiv 1950 keinen unmittelbaren Anschluss an die Vorgängerinstitution, also das Reichsarchiv, hatte. Aber die DDR hatte bereits vorher ein zentrales Staatsarchiv oder ein deutsches Zentralarchiv, wie es ursprünglich hieß, gegründet. Und von daher war es ungewöhnlich, dass schon im März 1950, also mal ein halbes Jahr nach der Gründung der Bundesrepublik und kein halbes Jahr nach der Aufnahme der Arbeit durch die Bundesregierung, die Bundesregierung gesagt hat, irgendwann müssen unsere Akten auch mal in ein Archiv und wir gründen das jetzt. Das hatte wahrscheinlich diverse Gründe, weshalb es dann Koblenz wurde, natürlich Bonn-nah, andere Besatzungszone, eine gewisse Archivtradition, die es hier schon gab, aber zunächst war das natürlich ein Archiv ohne Akten, denn die wichtigen Akten zur Geschichte des Deutschen Reichs waren von den Alliierten beschlagnahmt zur Vorbereitung der Kriegsverbrecherprozesse und sind erst in den 50er Jahren sukzessive dann an die Bundesrepublik zurückgegeben worden, was die Westalliierten angeht. Und die Sowjetunion hat die Unterlagen ab 1955 dann an die DDR abgegeben. Also es war eine weitsichtige Gründung zu sagen, wir werden das irgendwann mal brauchen. Und deshalb hatte man 1950 dann auch keine Eile, jetzt direkt was einzurichten.
Über die NS-Akten können wir nachher vielleicht auch noch mal intensiver sprechen. Ich interessiere mich vor allem in dieser Gesprächsreihe um die Zukunft der Demokratie und die Frage, wie Demokratie gelingen kann. Leistet Ihr Haus dazu einen aktiven Beitrag, Herr Hollmann?
Ja, das mit dem Aktiven ist bei den Archiven natürlich immer so eine Frage. Denn wir haben in Bezug auf unsere Aufgabe zunächst mal die allererste Aufgabe, die Unterlagen, die bei der Bundesregierung, bei den Bundesbehörden entstanden sind, zu sichern, zu bewerten und dauerhaft aufzubewahren und dann entsprechend den Regeln des Bundesarchivgesetzes zur Benutzung zugänglich zu machen. Das ist aber jetzt ein Punkt, der von uns ein gewisses Angebot darstellt, bei dem die Nachfrage nicht garantiert werden kann. Ja, also wir stellen, darauf legen wir großen Wert, mit den authentischen Unterlagen, die wir bei uns aufbewahren, authentisch, rechtssicher, integer, im wahrsten Sinne des Wortes Fake, also Fakten gegen Fake News, aber ob jemand sich dieses Angebots, das wir haben, bedient oder nicht, das können wir nicht erzwingen. Von daher können wir zwar, und das tun wir seit einigen Jahren, immer offensiver mit unserem Angebot an die Öffentlichkeit herantreten, indem wir über unsere Website, aber auch über unsere Online-Datenbank verstärkt nicht nur Metadaten, Informationen über Archivgut, sondern in digitaler Form Archivgut selbst zur Verfügung zu stellen. Aber wie gesagt, ob das genutzt wird, ist letztendlich einer der Gesellschaft selbst überlassen. Für uns ist nur wichtig, wir halten das, was wir hier tun, für einen zentralen Beitrag im Rahmen des Artikels 5 Grundgesetz, den die meisten Menschen nur kennen unter Meinungsfreiheit. Aber der nächste Satz heißt ja, jeder hat das Recht, sich aus allgemein zugänglichen Informationen zu informieren. Das heißt also, die Meinung mit Fakten, mit Informationen zu unterlegen. Und da sehen wir uns als ein aktives Angebot zur Ermächtigung der Bürgerinnen und Bürger zu einer eigenständigen politischen Meinung.
Sie hatten bereits den Slogan gerade erwähnt, Fakten gegen Fake News. Dieser Slogan ist mir auch begegnet in ihren sozialen Medienauftritten, was eine gewisse Ironie in sich birgt, finde ich, weil ja gerade Facebook und Twitter bzw. jetzt X massiv in der Kritik stehen, weil deren Faktenchecks im Grunde genommen immer weiter ausgehöhlt werden. Zuckerberg und Musk haben sich jetzt ja sehr dicht auch an Donald Trump orientiert. Wie gehen Sie mit diesem Spannungsbogen um? Auf der einen Seite ermöglicht Ihnen die Digitalisierung viel mehr Wissenszugänge. Sie können einer breiten Öffentlichkeit Ihre Angebote zur Verfügung stellen und gleichzeitig steigt damit aber auch die Missbrauchsgefahr, gerade auch durch die Feinde der Demokratie.
Naja, das, was wir online stellen, kann man zunächst mal nicht unbedingt missbrauchen, sondern wir stellen das online und das, was Sie dann bei uns sehen können, sind Akten, Bilder, Fotos, Töne, mit denen Sie authentisches Quellenmaterial dargeboten bekommen, das natürlich irgendjemand bei uns runterziehen kann und das manipulieren kann. Das ist ja die allgemeine Gefahr heute. Aber Sie bekommen bei uns immer, wie bei einem Notariat, wenn Sie so wollen, die Gewähr, Sie können sich bei uns auf das Original beziehen und dann eben feststellen, ist das manipuliert worden oder eben nicht. Also was, wenn man das so ausspricht, ja nicht zum Tragen kommt, ist, dass wir bei dem Slogan Fakten statt Fake News oder wie ich es lieber sage, Fakten gegen Fake News, was aktiver gemeint ist, wir das F ja in Klammern stellen und das A groß setzen, also auch deutlich machen, hier geht es tatsächlich nicht um Meinungen. Wir sagen nicht etwas, was wir meinen, was ist, sondern wir stellen die Quellen als solche zur Verfügung und wollen damit die Menschen ermächtigen, sich selbst eine Meinung zu bilden und nicht aus zweiter Hand oder dritter Hand erst dann sagen, was, wie sie das, nehmen wir die Kolonialgeschichte, ja, wie Sie das bewerten, wenn Sie sich fragen, ob der Umgang mit den Herero 1904 ein Völkermord war oder nicht, dann empfehle ich Ihnen den Blick in unsere digital online gestellten Unterlagen. Wir haben alle Unterlagen, die wir zur Kolonialgeschichte haben, online gestellt. Und wenn Sie das gelesen haben, stellt sich Ihnen die Frage nicht mehr, sondern dann ist für Sie eindeutig, hier ist einer in einer völlig asymmetrischen Situation eine Übermacht, eine, nicht zahlenmäßig, aber eine politische, militärische Übermacht ohne jeden Halt und ohne jeden Rückhalt dann gegen die Menschen vorgegangen, von denen man sich beeinträchtigt gefühlt hat. Also auf brutalste Weise. Und da kann man, danach gibt es keine Zweifel mehr. Also da, das ist so ein Beispiel dafür, dass Sie sich, wer auch immer darüber reden will, schauen Sie in die Quellen und dann haben Sie eine eigene Deutung. Wer es dann immer noch leugnen möchte und sagt, das ist alles falsch, ja, dem kann ich nicht helfen.
Mit dem Stichwort Kolonialismus sprechen Sie auch das Thema Geschichtspolitik letztlich an. Lassen Sie uns vielleicht kurz da bleiben und über Erinnerungskultur sprechen. Ich habe vor einigen Wochen mit Marina Weißband ein Gespräch führen dürfen. Das war auch die erste Folge des Podcasts, die selber vor einigen Jahren die Rede gehalten hat während des offiziellen Gedenkens für die Opfer der Shoah. Sie hat selber auch ihr Unbehagen darüber zum Ausdruck gebracht, wie schwierig es ist, dieses Gedenken in ihrer Ritualisierung trotzdem auch immer wieder neu mit Leben zu füllen. Sie sprechen jetzt mit dem Kolonialismus ein weiteres, sehr dunkles Kapitel an. Deutschland war eine der drei größten afrikanischen Kolonialmächte. Wie sehen Sie das? Wie schaffen wir es, Sie als Archivar, wir alle als deutsche Staatsbürger, die natürlich verantwortungsvoll auf die Geschichte zurückblicken, wie gelingt uns hier ein Erinnern, dass sozusagen die Diktatur, andere Schrecken der deutschen Geschichte so wach halten, dass es eben nicht zu einer reinen Ritualisierung kommt?
Ja, das ist natürlich ein Problem. Dadurch, dass wir jedes Mal wieder die gleichen Formen wählen und unter Umständen nur die Personen wechseln, ist das etwas, was auch die Spannung im neutralen Sinne für die beteiligten Menschen an solchen Ritualen dann verloren gehen lässt. Also man denkt eigentlich nicht mehr nach, sondern bringt es nur noch hinter sich. Hier ist, glaube ich, der Rückbezug auf die Quellen und die Möglichkeit, jedes Mal wieder diese Geschichte neu zu erzählen und als Narrativ neu zu erarbeiten, mit neuen Perspektiven, vielleicht eine Chance, aus den zu oder zu verhindern, dass die oft ja dann sehr ins Weihevolle tendierenden Worte irgendwann zur Phrase denaturieren, sondern dass wir dadurch, dass wir jedes Mal einen neuen Blick wagen, uns damit auch ein Stück sensibel halten. Das ist ein ungemein schwieriges Feld, weil wir ja mehrere neue Situationen haben. Wir haben neue Generationen, wir haben auch die Situation, dass heute ganz massiv in der Öffentlichkeit mit in sozialen Medien Meinungen verbreitet werden können, die auch plausibel klingen. Und wir haben verstärkt, Gott sei Dank nicht in der Bundesrepublik, die Situation, dass Staaten, Regierungen Einfluss nehmen auf ihre Gedächtnisinstitutionen und sogar auf die Archive. Das erleben wir in Russland zum Beispiel ganz massiv, indem dann ein offener, neutraler Zugang, der im Bundesarchiv gewährt wird. Wir machen niemandem Vorschriften, was er nachher aus den Unterlagen herauslesen kann, sondern da kann jeder sein eigenes Narrativ dran erarbeiten. Aber jeder andere kann das mit demselben Material auch überprüfen. Und das ist für uns ein wesentlicher Baustein einer Erinnerungskultur. Jetzt rede ich bewusst nicht von Politik, weil mit der Politik haben wir nur insofern zu tun, als die Politik sich bei uns raushält, was die Meinungs- und Narrativbildung angeht. Insofern können wir dann einen wichtigen Beitrag leisten.
Und gleichzeitig, wenn ich trotzdem die Brücke nochmal zwischen Politik und Wissenschaft schlagen darf, haben wir unter der Ampelregierung, die mittlerweile Geschichte ist, erlebt, dass auch dort über die deutsche Erinnerungskultur neu diskutiert und nachgedacht wurde. Stichwort multivektorale Erinnerungskultur, also die Frage, wie bekommt man das, was Sie gerade auch schon erwähnt haben, NS-Schrecken, Kolonialismus und andere Phasen der deutschen Geschichte, gut austariert. In der Wissenschaft gibt es diese Debatten genauso. Ich habe mit großer Freude die Erinnerungskämpfe von Jürgen Zimmer gelesen, der über ein neues deutsches Geschichtsbewusstsein diesen doch ja sehr programmatischen Titel Erinnerungskämpfe gesetzt hat. Wie schauen Sie als Historiker darauf, dass im Grunde genommen Geschichte, also jetzt auch in der Debattenkultur nichts Abgeschlossenes ist, sondern tatsächlich immer wieder neu geknetet wird?
Ja, was mir ein Problem macht, ist dieses Gewichten gegeneinander. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich muss als Historiker das Recht haben, mich mit den Themen zu beschäftigen, die mich interessieren. Es gibt ja auch Historiker, sollte man gar nicht glauben, die ganz andere Dinge machen, die sich mit dem Mittelalter beschäftigen oder sowas, denen man deshalb die Ernsthaftigkeit in der Auseinandersetzung mit Geschichte nicht absprechen darf. Das heißt, was wir brauchen, ist auch in der Wissenschaft eine mögliche Breite in der Auseinandersetzung mit den Themen. Und zwar dann mit jedem Thema auch im Fokus, ohne es gleich gegen andere Themen abzuwägen. Das heißt, ich muss mich mit der Frage, ich bleibe mal beim Herero, beim sogenannten Herero-Feldzug, ja? Ich muss mich damit beschäftigen können, ohne gleich zu überlegen, wie das bei Goldhagen damals der Fall war, ob die Deutschen ein Völkermörder-Gen haben. Ja? Und ich muss mich mit dem Holocaust, mit der Shoah auseinandersetzen können, ohne über die Kolonialverbrechen zunächst mal nachzudenken. Und dass wir das dann im wissenschaftlichen Diskurs irgendwann mal zusammenbringen und versuchen, die Bilder, die wir für das Einzelne, die Narrative, die wir entwickelt haben, dann zu etwas Übergreifendem zu entwickeln. Dass wir versuchen, die Interdependenzen, das Aufbauen aufeinander, die Folgerichtigkeiten zu überprüfen und zu diskutieren, ist eine ganz andere Frage. Also, was mich an dieser Debatte nur stört, ist, dass wir bewerten, wer sich womit beschäftigt. Und dass wir uns nicht gegenseitig für die Arbeit interessieren und sagen, das ist eine Bereicherung meiner eigenen Arbeit und ich bereichere damit die Arbeit der anderen. Sondern das ist wie im Kindergarten, wenn sich alle vordrängeln beim Klassenfoto oder beim Foto. Ich will zuerst gesehen werden, das bringt nichts, finde ich. Sondern wir brauchen einen wissenschaftlichen Diskurs und wir brauchen nachher eine gesellschaftliche Auseinandersetzung mit diesen Themen, ohne das eine gegen das andere auszuspielen. Und da darf es auch nicht sein, dass wenn wir uns an die Erfolgsmodelle dann auch erinnern, an die Dinge, die funktioniert haben, das war ja dann die Debatte, was ist, wenn wir jetzt auch Demokratiegeschichte einbeziehen, relativieren wir das, Andere, es wäre doch fatal, wenn es keine Historiker gäbe, die auch sich mit der Demokratiegeschichte auseinandersetzen und die alle zusammen machen für mich die Community aus, zu der ich ja gerne angehöre, um damit einer Gesellschaft eine Geschichte, eine multiperspektivische und eine interessante Geschichte unseres Landes und jeweils ihrer eigenen Situation in diesem Land dann zu beschreiben.
Erinnert mich auch sehr an mein Gespräch, das ich letztes Jahr mit Benedikt Savoy geführt habe, die ja wiederum als Kulturhistoriker und Kunsthistorikerin auf die Restitutionsdebatten blickt und die ja allein zu Afrika wiederum ein Buch vorgelegt hat, in dem sie nochmal durchdekliniert, wie Restitutionsansprüche afrikanischer Staaten an die ehemaligen europäischen Kolonialmächte über die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg immer wieder abgewiesen worden sind. Also selbst das ist wiederum Gegenstand historischer Debatten, zu sehen, was ist auch zwischen den 50er und 80er Jahren passiert, was ich sehr erkenntnisreich fand. Und ich glaube, hier trifft sich dann tatsächlich sogar bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen in Deutschland mit dem eigentlichen Gegenstand, weil Sie jetzt ja nochmal mit Blick auf Kolonialismus, auf Weltgeschichte rekurrieren. Was ich mich frage, ein Bundesarchiv hat ja erst einmal eine nationale Verantwortung, weil Sie eben auf die nationalen, auf die deutschen Behörden schauen und gleichzeitig erleben wir jetzt eine Situation, in der Deutschland ein Einwanderungsland geworden ist. Ein Viertel der Menschen hier haben einen Migrationshintergrund. Wie gelingt es, Geschichte so verständlich zu machen, dass sie auch kollektiv verbindend ist, sodass es auch für die Menschen, die hier hinkommen, ein Teil der eigenen Identität wird? Oder ist es zu vermessen als Anspruch?
Nein, ich glaube, das muss der Anspruch bleiben. Aber was wir nach meinem Dafürhalten dringend tun müssen, ist diese nationale Perspektive zu verlassen. Ich habe vor einigen Jahren dieses Buch von Peter Frankopan gelesen, der nicht aus dem Osten die Weltgeschichte mal versucht hat, konsequent aus der Perspektive Mittelasiens zu erzählen und kann nur sagen, ein Augenöffner, der deutlich macht, wie sehr man das, was uns im Geschichtsunterricht, in unserer eigenen Auseinandersetzung mit Geschichte als linear und eigentlich zwangsläufig dargestellt wird, wie sehr man das auch anders sehen kann. Und ich denke, dass dieses Relativieren ganz wichtig ist. Wir können, nehmen wir nur ein Beispiel, Menschen, die einen Migrationshintergrund aus dem Bereich Türkei haben, nur dann mitnehmen, wenn wir nicht nur versuchen, die deutsch-türkische Geschichte mit einzubeziehen, sondern auch verstehen, dass für sie der Blick auf Geschichte natürlich auch über ihre eigene Erinnerung führt. Ich hatte vor Jahren eine Zufallsbegegnung mit jemandem hier in Koblenz in der Stadt, in einem Telefonshop, und der mich fragte, was ich arbeite, und dann habe ich das beschrieben. Dann wollte er wissen, ob wir auch Unterlagen zu den Osmanen haben. Es war ein türkischstämmiger Mitbürger, der dann muss ich ihm zwar sagen, nein, haben wir nicht, aber es war ihm wichtig, dass ich was mit dem Thema anfangen konnte und sehen konnte, dass für ihn einfach eine Wurzellinie auch zu den Osmanen führt und dass das für ihn eine Frage von Stolz und also wie auch immer, das, was man mit Geschichte eben verbinden kann, ist. Ich glaube, wir müssen deutlich machen, dieses Land, in dem wir leben, hat nun mal eine Tradition, die in gewisser Weise an der politischen Tradition dieses Landes hängt. Das ist unsere Verantwortung, die wir aus dem Kolonialismus, dem Ersten Weltkrieg, dem Zweiten Weltkrieg, auch dem asymmetrischen Umgang der Welt nach 1945, also der Ersten Welt mit der Dritten Welt und so weiter, angeht, dass wir da Verantwortungen haben und müssen gleichzeitig, das müssen wir auch Menschen, die hier leben wollen, die sich hier der Gesellschaft eingliedern wollen, deutlich machen, dass sie damit ein Stück dieser Verantwortung übernehmen. Und kann nicht sagen, ich will in Deutschland leben und Steuer zahlen, aber davon darf kein Geld in die Wiedergutmachung gehen. Sondern das ist ein Stück, das ich dann mitnehme, ohne gleichzeitig zu entwerten oder abzuschneiden, wo ihre eigenen Bedeutungslinien herkommen. Da legen wir selber Wert drauf. Um den ich den Satz noch sagen darf, wir unterhalten in der ganzen Welt Goethe-Institute, um auch den deutschen Communities all über in der Welt noch einen Ankerpunkt zu geben. Und wir fördern das, Und warum sollen das andere bei uns nicht dürfen?
Und gleichzeitig finde ich es ja gerade spannend, mit den jungen migrantischen Communities auch hier in Deutschland im Austausch zu sein, weil die sich ja genauso die Frage stellen, was aus der deutschen Vergangenheit gelernt werden muss. Und das ist ja nicht zwangsläufig die Verkürzung, auch aus dem Land, aus dem ich geflohen bin, gab es Holocaust-ähnliche Situationen, ja, die man dann als Deutscher reflexartig wieder in den Kontext rücken will, um die Einmaligkeit der Shoah als Völkermord nochmal zu beschreiben. Also ich finde, dadurch bekommen wir ja auch nochmal den Spiegel vorgehalten, welche Verantwortung leiten wir wirklich ab aus der spezifisch deutschen Geschichte?
Ja, das ist natürlich schwierig, dann auch mit solchen Begriffen wie der Einmaligkeit zu argumentieren. Wissen Sie, wenn ich in unsere Unterlagen schaue, die wir im Bundesarchiv haben, Akten, aber auch Bilder, Filme, die sich mit dem Thema Holocaust, aber auch mit anderen, mit Krieg in seinen schlimmsten Auswirkungen auseinandersetzen, dann ist mir in dem Moment, wenn ich diese Bilder sehe, wenn ich die Menschen sehe, die da als getötet oder die da zusammengetrieben werden, um in ein Vernichtungslager transportiert zu werden, dann stellt sich mir in diesem Moment die Frage der Einmaligkeit nicht, sondern dann habe ich in diesem Moment ein Mitleiden mit den Menschen, die da gerade mir gegenübertreten, vermittelt durch welche Quelle auch immer. Wenn ich lese, was mit den Herero auf der Haifischinsel passiert ist und wenn berichtet wird, wie Männer, Frauen und Kinder da verdursten, dann dreht sich mir der Magen um, unabhängig von der Wertigkeit oder von den Relationen. Ich glaube, wir dürfen, ohne damit irgendetwas relativieren zu wollen, ja, aber wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht Rucksäcke schnüren, die andere nicht tragen können, weil sie nicht in der gleichen Weise Verantwortung empfinden können. Wenn mein Großvater im Zweiten Weltkrieg war, dann muss ich mich fragen, was war seine Rolle dabei? Und dann spielt das für mich nochmal eine andere, hat das für mich eine andere Bedeutung, als wenn ich als, mein Bruder ist sie ist nicht Türkin, sie ist türkischstämmig, ja? Sie kann sich nicht fragen, was ihr Großvater im Zweiten Weltkrieg gemacht hat, weil das kann nicht ihre Sicht sein und deshalb kann sie dann auch nicht mein Gepäck ein Stück weit mit übernehmen. Aber es muss für sie wichtig sein, dass es dieses Gepäck in Deutschland gibt.
Und ich finde, wer das sehr gut auch nochmal auf den Punkt gebracht hat, ist Charlotte Wiedemanns Buch, in der es ja auch um die Frage geht, wie kann uns der Blick auf die Welt mit mehr Empathie gelingen. Ja. Ich glaube, der Untertitel des Buches, wenn ich mich richtig erinnere, lautet den Schmerz der anderen begreifen, weil sie ja genau dafür ein großes Plädoyer hält, nämlich Leiterfahrung nicht zu hierarchisieren. Ich hatte so einen Moment hier unweit von Berlin entfernt, wo es eine Gedenkstätte gibt, die auch nochmal gut daran erinnert, wie viele Soldaten des globalen Südens letztlich dazu beigetragen haben, dass Deutschland 1945 befreit werden konnte. Also ohne die militärische Unterstützung, natürlich durch Zwangskolonialisierung, ja, hätten wir Mai 45 in dieser Form vermutlich nicht im Geschichtsbuch stehen können. Und daraus leite ich auch nochmal die Frage ab, wir schauen sehr zurück und das ist natürlich auch Ihre Aufgabe als Historiker, aber wie gelingt aus Ihrer Sicht der richtige Zugang, wenn es um Ableitungen geht, auch für den Blick nach vorne? Wie kann sozusagen Zukunftsbilder entstehen, wenn man mit Ihren Archivalen einen guten Umgang findet?
Indem wir uns offen und ehrlich dem stellen, was uns da präsentiert wird und nicht versuchen, uns darum herum zu mogeln. Das hilft nämlich nichts. Und indem wir dann, also ich will nicht sagen, uns erleichtern, das geht ja gar nicht. Denn das ist ja das, was wir mitbringen, aber indem wir einfach dieses, das klingt jetzt auch banal, vielleicht ein Nie wieder in unseren Köpfen dann doch groß zu machen und auch in unseren Herzen und eben deutlich zu machen, es darf nicht darum gehen, dass wir jetzt einfach nur Schuld und Verantwortung im Nachhinein verteilen und mit den Fingern aufeinander zeigen und versuchen zu relativieren und abzuwiegeln. Das, was da für mich an Verantwortung rüberkommt, das sehe ich, glaube ich, ziemlich klar und dem kann ich nicht entfliehen, aber meinen Anteil zu leisten, dass es möglichst nicht wieder geschieht. Oder verantwortet meine Entscheidungen darauf auszurichten. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Wobei das alles nicht einfach ist, denn wenn Sie Weltgeschichte anschauen, Und egal, wer immer sich so einen Gesamtzugriff zumutet, wie jetzt Montefiore mit dieser Die Welt eine Familiengeschichte, dann hat man das Gefühl, es ist einfach gruselig, was der Mensch dem Menschen antut. Und im nächsten Moment hat man das Gefühl, es ist großartig, was Menschen in der Lage sind zu erdenken und zu ersinnen. Und wie man auch irgendwann aus der Situation des Einander der Wolf sein herauskommen kann. Ja? Also ich glaube, dass wir dürfen uns nicht nur fixieren auf das Böse und das Schlimme, weil dann wird Geschichte für uns ein Gruselkabinett. Wir müssen uns auch anregen lassen von dem, was in Geschichte möglich war, damit wir auch in die Lage versetzt werden, das neu zu gestalten.
Ich habe noch eine ZDK-spezifische Frage. Wir haben im vergangenen Jahr Katholikentag in Erfurt gefeiert und war deswegen viel in den ostdeutschen Bundesländern unterwegs, vor allem in Thüringen, aber auch in Sachsen für eine ganze Reihe von Veranstaltungen. Für mich, ich bin Jahrgang 81, also ich kann mich nicht als Zeitzeuge mehr der deutschen Teilung wirklich titulieren, aber für mich ist nochmal deutlich geworden, wie viele Spannungen weiterhin in der Luft sind. Das lag sicherlich auch an manchen kontroversen Veröffentlichungen, was das Buch von Oschmann angeht beispielsweise und andere. Aber es gibt auch gute Gegenbeispiele. Anne Raabe hat mit ihrem Roman, finde ich, da auch einen guten Beitrag zugeleistet. Sie sind auch mittlerweile für die Stasi-Unterlagen zuständig. Das Thema ist, glaube ich, nochmal eher Gegenstand für ein weiteres Gespräch. Aber mich würde interessieren, ist die deutsche Wiedervereinigung auch aus Archivperspektive eine Zäsur, weil wir plötzlich festgestellt haben, dass alles, was wir sozusagen mit dem Adjektiv Deutsch titulieren, am Ende des Tages eben vor allem Westdeutsch war und auf einmal kam auch in der historischen Betrachtung ein Ostdeutsch hinzu. Wie bewerten Sie das als Historiker?
Naja, also ich bin Jahrgang 61 und 12 Tage jünger als die Mauer. Das heißt, ich bin natürlich in meinem politischen Denken als Schüler sozialisiert worden in den Randbedingungen der Bundesrepublik. Ich persönlich wehre mich ja gegen die Bezeichnung Westdeutscher. Ich bin in Aachen geboren worden und bin tatsächlich ein Westdeutscher. Aber dieses Uniforme, was da geschaffen wurde, in dem die Nord- und Süddeutschen mit den Westdeutschen zusammen in eine einzige Person hineingequetscht wurden, so als hätte es zwischen Hamburg und Bayern nicht unterschiedliche Traditionen und auch unterschiedliche Entwicklungen gegeben in der alten Bundesrepublik oder in der Bonner Republik, wenn Sie so wollen. Das finde ich manchmal schwierig. Also der Westdeutsche ist auch eine Erfindung der Ostdeutschen. Also ich arbeite aber seit 1990 in einem Haus, in dem auch die DDR-Archive zusammengekommen sind. Und wir debattieren das natürlich permanent. Der Befund, um den man einfach nicht herumkommt, ist, dass die DDR ein Staat ist, der 1990 als Staat untergegangen ist und sich in einer bemerkenswerten Weise selbst abgewickelt hat. Bis dahin, dass die Unterlagen in den Verwaltungsarchiven und dann im Zentralen Staatsarchiv so aufbereitet wurden, dass das nachher problemlos die Abteilung DDR im Bundesarchiv werden konnte. Und die SAPMO. Also von daher ist natürlich der Verdacht oder die Versuchung nahe, die weitergeführten Linien, die sich aus der Bundesrepublik ergeben, und die gibt es ganz einfach. Das ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das ist unsere Auffassung von Rechtsstaat im Gegensatz zum Rechtsstaat DDR. Das ist Westbindung, das ist Liberalismus. In einer ganz bestimmten Ausprägung, dass das überlebt hat. Es tut mir weh, dass das immer wieder in Gesprächen als Niederlage bewertet wird. Dabei, das machen dann manche meiner Gesprächspartner immer wieder deutlich, waren es ja nicht die Westdeutschen, gegen denen die Menschen in der DDR sich aufgelehnt haben, sondern ganz bestimmte Ostdeutsche, die sich ja auch dagegen wehren, dass man Mecklenburger und Thüringer in eins hineinbringt. Also ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Die DDR ist ein Staat, der als fehlgegangener Staat, als Failed State an sich selbst untergegangen ist und nicht an der Systemkonferenz, oder nicht von der Bundesrepublik erobert wurde oder derartige Dinge. Und dass die Menschen in der DDR 1989-90 ganz bewusst das Lebensmodell West übernehmen wollten. Von daher ist es, glaube ich, zwangsläufig so, dass mehr aus dem Westen übernommen wurde oder Fortbestand hatte, weil das auch gewollt war. Warum hätten die Menschen in der Bundesrepublik jetzt DDR-Traditionen übernehmen sollen von einem Staat, der sich ja gerade selbst zerlegt hat? Also ich glaube, das ist eine schwierige Debatte, die wir auch wieder mit zu viel Emotion und und Bewertung hinterlegen, sondern wenn wir das in Fahrtrichtung nochmal sehen und nicht im Rückspiegel, dann ist doch eben da sehr, sehr viel sehr schnell zusammengelaufen. Und wenn wir jetzt die Misserfolgslinien, die sich nach 1990 ergeben haben, die sich ja auch im Aachener Revier ergeben haben, da ist die Arbeitslosigkeit nicht geringer als irgendwo in Ostdeutschland, dann müssen wir einfach schauen, dass wir eine gemeinsame Problemgeschichte haben, die wir uns nicht gegenseitig anlasten können. Ich glaube, wir haben, jetzt sage ich es mal bewusst, als gelernter oder gebürtiger Bundesrepublikaner einen erheblichen Anteil geleistet, dass die DDR oder dass aus dem was, in der, was die DDR übrig gelassen hat, doch eine prosperierende, zumindest Teilgesellschaft werden konnte und dass nicht alles direkt gleich ist, das verstehe ich. Aber ich merke mal zum Beispiel bei den Kolleginnen und Kollegen in meinem Haus, wir sind deshalb seit 1990 ein gesamtdeutsches Haus und den Debatten, die wir bei uns intern führen, dass das kein einfacher Prozess ist, so eins zu werden. Und auch heute noch erleben wir oder sind Unterschiede sichtbar in den einzelnen Dienststellen und so weiter. Aber das hat dann vielleicht sogar mehr mit den regionalen Eigenheiten zu tun und Traditionen als mit der Frage Bundesrepublik DDR. Also ich erlebe das als deutlich entspannter in meinem dienstlichen Kontext, wobei auch wir großen Wert darauf legen, dass wir auch und gerade was die Geschichte der Bundesrepublik angeht und der DDR, die Dinge in einer Weise wertungsfrei nebeneinander stellen, dass auch hier die Menschen heute und die Menschen in 50 Jahren und die Menschen in 200 Jahren sich jeweils wieder ihre eigene Geschichte davon erzählen können. Und das wird eine andere sein in 200 Jahren, als die wir heute aus der unmittelbaren Betroffenheit heraus für uns entwickeln.
Ja, und wie man jetzt schon merkt, dass jetzt ja viele der Generation jener, die plus minus 30 Jahre alt sind, auch nochmal eine neue Perspektive auf die DDR-Vergangenheit legen. Ja, jetzt haben wir sehr viel in die Abgründe geschaut, Herr Hollmann. Deswegen eine abschließende Frage. Sie sprachen vorhin von der Geschichte als Gruselkabinett. Sagen Sie uns doch zum Abschluss, was ist denn das positivste Archivar, was Sie so in Händen halten können, wenn Sie durch Ihre eigenen Regalwege marschieren?
Das ist schwer zu sagen, ja. Aber es gibt tatsächlich einen Ort, den finde ich besonders schön. Es gibt da eine Regaleinheit. Bei uns ist ja alles schön in Kartons verpackt. Nach außen sehen die zwar alle auch gleich aus, aber das ist die Sammlung der Urschriften unserer Gesetze. Da hat man das Gefühl, da habe ich das Gefühl, ich stehe mitten in der Rechtsordnung. Und bei all dem, was diesen Staat auch problematisch gemacht hat, jetzt meine ich die Bundesrepublik ganz bewusst, auch mit ihren braunen Imprägnierungen in den frühen Zeiten. Das ist ein Staat, der sich auch im politischen Diskurs, auch in scharfen Auseinandersetzungen, schauen Sie sich mal die politischen Debatten der frühen 50er an. Sie können sie sich ja sogar anhören, zum Teil online mittlerweile, wie da aufeinander losgegangen wurde, mit welchen auch Vorwürfen gegeneinander. Und das diese Männer und Frauen es am Ende geschafft haben, den besten Staat daraus herauszubekommen, den wir je hatten und mit den braunen Wurzeln irgendwann zurechtzukommen und sie unwirksam zu machen irgendwann. Damit will ich sie nicht leugnen, es gibt sie, aber ich finde, dass das so ein Punkt ist, der mir sehr viel Mut macht, dass diese Gesellschaft am Ende immer noch mit ihrer, gerade über die Selbstdefinition über das Recht und über ein parlamentarisch fundiertes Recht immer noch Wege gefunden hat. Da vertraue ich fest drauf.
Gute Erinnerung, wie wichtig eine solide politische Kultur ist. Natürlich. Michael Hollmann, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Hat mich sehr gefreut, mehr über Ihre Arbeit kennenzulernen, Ihre Einblicke in Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Alles Gute Ihnen. Vielen Dank für das Gespräch.